So, wir haben es ja schon gehört, wir machen heute wieder in der Predigtreihe zu Ruth weiter und hatten beim letzten Mal das erste Kapitel beendet, das uns das Problem Noomis zeigt. Ja, da wird uns eigentlich so ihr ganzes Lebensproblem aufgezeigt, was auch wirklich dramatisch ist, mit einer Hungersnot, dass alle ihre Lieben tot waren und dass sie jetzt arm und ohne Schutz da war. Aber das zweite Kapitel, das zeigt uns jetzt die erste Lösung da davon auf. Ja, es ist wirklich die erste Lösung davon, aber schon mal eine wichtige Lösung. In Kapitel 3 wird man dann wieder ein Problem sehen, das uns dann in Kapitel 4 nochmal eine viel tiefere Lösung da davon aufgezeigt wird. Wir haben es ja schon gelesen, das zweite Kapitel, gerade in der Schriftlesung. Deswegen würde ich gleich zu Beginn beten. Vielen Dank dir, Vater. Ja, dass du uns auch in solchen Geschichten dein Evangelium aufgeschrieben hast und auch ja, darin zeigst, wie du mit uns Menschen umgehst. Du hast es für uns heute aufgeschrieben und deswegen bitte ich dich, ja, dass du uns heute auch ja, dadurch ausrichtest auf dich, unseren Herrn Jesus sehen lässt, wie wir es auch gerade gesungen haben. Und dass wir wirklich neu in dir gestärkt werden dürfen. Vielen Dank dir, Herr, dass du jetzt durch deinen guten Geist an uns wirkst. Herr, das brauchen wir. Wir wollen genauso ja, jetzt geistliche Ehren auflesen, so wie es die Ruth damals auch ja, mit materiellen Ehren gemacht hat. Herr, und das schenk du bitte heute eine reiche, reiche Ernte. Danke dir. Amen. Dieses zweite Kapitel habe ich für mich überschrieben, Gottes Versorgung in seiner Bundestreue. Ja, diese Bundestreue, die zieht sich durch das ganze Buch Ruth durch. Und im ersten Kapitel ging es ja eigentlich so um Gottes Züchtigung in seiner Bundestreue. Und jetzt geht es um Gottes Versorgen in seiner Bundestreue. Und wir schauen uns heute zuerst mal einfach nur diese Geschichte an, um dann im zweiten Schritt uns kurz diese irdische Versorgung nochmal anzuschauen und im dritten noch die geistliche Versorgung Gottes anzuschauen. Ich wiederhole aber noch mal ganz kurz, wir haben ja noch neue Gäste hier, deswegen und auch sonst waren letztes Mal nicht alle da. Noch mal ganz kurz, aber von Kapitel 1, da haben wir das Problem von Noomis Familie gesehen. Ja, sie sind falsche Wege gegangen. Sie haben definitiv gesündigt und haben daraufhin auch Gottes Züchtigung erfahren, sodass die Noomi zum Schluss ganz allein übrig geblieben war und da hatte sie keine Hoffnung mehr in Gott. Sie war völlig ohne Hoffnung in dieser Welt und in dem Ganzen, in dieser ja, ganzen ja, Sünde dieser Familie haben wir gesehen, wie unwürdig wir Sünder Gott gegenüber sind. Ja, dass wir wirklich nichts Gutes von ihm verdient haben, weil letztlich sind wir alle genauso wie diese Familie von der Noomi. Und haben nichts Gutes von Gott verdient. Aber auf dem Hintergrund können wir dann erstmal seine Gnade auch so richtig schätzen lernen. Und so war es auch bei der Noomi, wo das Ganze so langsam wieder begann. Eigentlich hat sie von Gottes Gnade schon lange nichts mehr auf dem Schirm gehabt. Hat gedacht, sie sei verlassen von Gott ohne Hoffnung. Aber so langsam begann wieder eine Hoffnung und dass sie die Gnade Gottes gesehen hat. Zwar am Anfang hat sie noch gemeint, dass sie mit leeren Händen zurückgekehrt sei. Jetzt wieder, wo sie ja nach Moab gegangen sind und jetzt wieder zurück in ihr Land, an den Ort, wo Gott den Segen versprochen hat, hat sie eigentlich gedacht, sie sei komplett ohne nichts da. Aber sie hatte die Ruth dabei, ja, ihre Schwiegertochter, die mehr wert war wie 7 Söhne. Und zusätzlich lesen wir zum Schluss von Kapitel 1 noch, dass die Ernte reif war. Ja, und deswegen war sie ja gegangen, weil die Hungersnot war. Und jetzt war die Ernte reif. Und wenn die Ernte reif ist, ist deswegen schon wieder Hoffnung da. Und wenn die Ernte reif ist, ist es auch die Zeit des Passafestes. Und das Passafest, das steht ja für die Erlösung. Und somit gibt auch das Hoffnung. Und wenn das Passafest ist, dann ist auch das Fest der Erstlingsfrüchte nicht weit weg, nur kurze Zeit später. Und dieses Fest der Erstlingsfrüchte, das zeigt uns so vorbildhaft die Auferstehung Jesu. Ja? Und somit kommt sie wirklich zu einer Zeit der Hoffnung, zu einer Zeit der Ernte und der Feste, die uns das Evangelium widerspiegeln. Also kommt wirklich zu einer hoffnungsvollen Zeit. Aber sie sieht diese Hoffnung noch nicht. Die Ruth, auch wenn sie eine Ausländerin war, sie hatte mehr Hoffnung. Warum? Weil sie hat Glauben gehabt. Sie kam wirklich in Glauben zu dem Gott Israels, zu Jahwe. Und das, obwohl sie eine Moabiterin war. Und eigentlich gar nicht zu diesem Volk hätte gehören dürfen. Aber sie hat erkannt, wer der wahre Gott ist. Und hat sich wohl irgendwie sowas Ähnliches gedacht wie, besser im Elend mit dem wahren Gott, als im Wohlstand oder im Wohlergehen mit falschen Göttern. Besser bei diesem Gott, uns geht mir nicht so gut. Und da stellt sie auch so mit uns, oder stellt dieser Text uns die Frage, ist auch das unsere Einstellung? Ist es deine Einstellung, besser bei dem wahren Gott zu sein und mir geht es nicht so gut, als im Wohlergehen bei irgendwelchen falschen Dingen zu sein? Bei falschen Götzen. Die Ruth hatte deswegen, weil sie diese Einstellung hatte, alles verlassen und ist zum Volk Gottes gegangen. Und über so jemand sagt Jesus im Markus-Evangelium, in Markus 10, Vers 29 und 30, sagt Jesus über so jemanden: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüdern oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Gott lässt sich nicht schenken, absolut nichts. Das sehen wir jetzt hier im zweiten Kapitel. Niemand gibt für ihn vielleicht sein Elternhaus auf, sein Erbe, irgendwas, einen guten Beruf oder sonst was und empfängt nicht hundertfach davon zurück, sagt Jesus. Das Buch Ruth zeigt also, so wie Gott, unbemerkt von der Öffentlichkeit, das war ja was ganz Kleines hier, was hier passiert ist, im Buch Ruth, in der Richterzeit, die eigentlich eine richtig dunkle, sündhafte Zeit im Volk Israel war. Aber so völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit zeigt Gott so, wie er einen heiligen Überrest bewahrt und da sogar noch Menschen mit hinzubringt aus anderen Völkern, wie er sein Volk, seine Gemeinde baut und wirklich dann auch mit diesem Überrest die Verheißung der ewigen Rettung erfüllt. Und das, indem er auch Heiden wie die Ruth mit einbezieht. Das nochmal so als Zusammenfassung von Kapitel 1. Schauen wir uns zuerst in Kapitel 2 nochmal diese Geschichte an. Gehen wir die nochmal grob durch, um uns dann zwei Dinge daraus klarzumachen. Nämlich Gottes Versorgung in seiner Bundestreue. Diese Geschichte, dieses zweite Kapitel, das kann man in drei Szenen einteilen. Die erste Szene ist, dass Ruth durch Gottes Vorsehung auf das Erntefeld von dem Boas kommt. Die zweite Szene ist, dass Boas eine barmherzige Erntezusage an die Ruth gibt. Und die dritte Szene ist dann Ruths große Ernte. Wir sehen also, dieser ganze Text, der dreht sich um die Ernte, um das Wort Ernte. Ich erzähle das jetzt mit ein paar Details nach, dass wir dann nachher so einen größeren geistlichen Nutzen aus dem Text ziehen. Also Vers 1 bis 7 ist so die erste Szene. Ruth kommt durch Gottes Vorsehung auf Boas Erntefeld. Sie waren ja zurückgekehrt aus Moab, sind jetzt wieder nach Bethlehem und die Naomi, die hat wahrscheinlich wieder ihr altes Haus in Bethlehem wieder bezogen, das sie dann damals vor ungefähr 10 Jahren verlassen hatten. Und die Ruth, die hat jetzt bei ihr gewohnt und hat ihre Schwiegermutter auch versorgt. Deswegen will sie jetzt aufs Feld gehen und hinter den Leuten noch so ein paar Reste auflesen, die die übrig gelassen haben, und gucken, was sie da dabei kriegt. Weil sie hatten nichts mehr, sie wusste nicht, was machen, und so wollte sie wenigstens noch so ein paar Reste auflesen. Wie kommt sie da drauf, dass sie das jetzt machen kann? Schlagt mal mit mir das 3. Buch Mose auf. 3. Mose 19, Vers 9 und Vers 10. Da sagt nämlich Gott in seinem Gesetz an Israel, was sie damals machen sollten. In dem Reich Gottes sollten sie Folgendes tun. 3. Mose 19, Vers 9 und 10. Wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Gott hat also bestimmt für sein Volk, dass sie nicht alles komplett abernten sollten. Ja, er zeigt sich hier als der Versorger der Armen, der Elenden, der Fremden, der Witwen und gibt wirklich diesen armen Leuten per Gesetz das Recht in Israel, dass sie Nachlese auf den Feldern halten dürfen. Ja, natürlich nicht, solange noch nicht geerntet war, aber wenn dann mal geerntet war, dann sollte extra was für sie übrig gelassen werden. Ja, die haben ja damals die Felder, haben sie von den Schnittern mit den Sicheln mähen lassen und dann sind meistens die Mägde dann gekommen und haben das alles zusammengesammelt, haben es in Garben gebündelt, sodass man die nachher alle auf den Wagen oder sowas legen konnte und abholen konnte, heimbringen zum Dreschen. Und die Ruth, die hat jetzt dort aufgesammelt, wo eigentlich schon die ganze Arbeit beendet war, um dann noch so einzelne übrig gebliebene Ähren, die die eben vergessen haben, um die aufzusammeln. Ja, die mussten nicht extra irgendwie was liegen lassen, aber das, was sie halt so in ihrem Trott eben vergessen haben, das sollten sie ganz bewusst auch liegen lassen. Und die Ruth, die wusste da davon. Die wusste von diesem Gesetz, auch wenn sie eigentlich nicht aus Israel kam, aber hat sicherlich einiges von dem Gott Israels und seinen guten Bestimmungen gehört. Und sie weiß auch, es gibt in Israel nicht nur Gottesfürchtige. Das war ihr auch bewusst, vor allem in dieser dunklen Richterzeit. Und deswegen hat sie gesagt, ich brauche Gunst in den Augen des Ackerbesitzers. Das war wahrscheinlich in dieser Zeit eher eine Ausnahme, dass Leute wirklich so auch nach Gottes Geboten gehandelt haben, so für die Armen auch gesorgt haben. Und sicherlich waren in dieser gottlosen Zeit oftmals die Frauen auch, vor allem dann solche schutzlosen Frauen, als Freiwild angesehen worden. Die hatten keinen Beschützer, waren auf sich selber gestellt. Und selbst wenn das alles noch gut gegangen wäre, das war wirklich eine harte Arbeit, denn wenn diese Feldbesitzer gute Arbeiter hatten, die haben da nicht viel übersehen. Ja, das sind mal hier ein einzelner Halm, mal hier eine einzelne Ähre gelegen, aber viel konnte es da eigentlich nicht einbringen. War vielleicht wirklich so, können wir es ein bisschen vergleichen wie heute, wie irgendwelche Pfandsammler, ja, die vielleicht mal hier irgendwo im Straßengraben was finden, also jetzt nicht irgendwo in der Stadt, wo jeder irgendwas hinstellt, aber irgendwo hier mal im Straßengraben dort was denen es, wo sie auch nicht viel finden. Die Naomi, die befürwortet das Ganze. Ja, die freut sich, dass ihre Schwiegertochter da jetzt gehen würde. Aber selber geht sie nicht mit. Die hätte das eigentlich schon noch gekonnt. Ja, die war ja jetzt noch nicht alt und gebrechlich. Aber war wohl so völlig resigniert und irgendwie betrübt und in Selbstmitleid versunken, dass sie sich gar nicht mehr aufraffen konnte. Gut, dass sie wirklich diese treue Ruth, ihre Schwiegertochter hatte, die sich jetzt um sie kümmert und durch die Gott ihr auch wirklich diese Versorgung gibt und diese Gnade neu aufzeigt. Und so heißt es dann hier, dass die Ruth zufällig auf das Feld von dem Boas kam. Ja, in Vers 3 heißt es, und sie traf zufällig das Feldstück des Boas. Eigentlich habe ich mir so gedacht, in den Bibeln, da müsste dieses zufällig irgendwie in Anführungszeichen stehen. Ja, weil wie auch die ganze Bibel zeigt und auch besonders dieser Text hier, der Zufall hat es sicherlich nicht so gelenkt. Ja, sondern es ist ihr von Gott zugefallen, dass das so sein darf. In Gottes Vorsehung hat er es so gelenkt, dass es ihr zufallen darf, dass sie auf dieses gute Feld kommen darf. Ja, von der Ruth war es zufällig ausgewählt. Sie hatte keine Ahnung, wem dieses Feld gehört, keine Ahnung, wo sie hingehen soll. Hat auch nicht viel Hilfe von der Naomi erwarten können. Aber von Gott war es in seiner gnädigen Vorsehung ihr zugefallen. Denkst du manchmal, Gott lenkt vielleicht dein Leben nicht, nur weil du nicht irgendwie direkt eine Stimme vom Himmel hörst? Er tut es. Er tut es. Aber in den allermeisten Fällen lenkt Gott dein Leben einfach durch stille und unscheinbare Lenkungen. Dass in unserem Leben Dinge passieren, aber letztlich steckt Gott dahinter. Er wirkt die Dinge und er lenkt sie für seine Kinder zum Guten und versorgt dabei gut. Auch wenn wir es nicht immer verstehen, nicht immer mitkriegen, die Ruth wusste sicherlich auch nicht, wo sie hingeht. Und Gott hat es ihr zufallen lassen. Dann arbeitet sie dort auf dem Feld und irgendwann kommt der Feldbesitzer, der Boas, hat seine Knechte begrüßt mit einem Segen Gottes. Das waren so seine ersten Worte, wie uns hier im Buch Ruth vorgestellt wird und zeigen gleich, er war einer, dem es wichtig war, den Segen Gottes zu wünschen. Ja, wir sehen hier seine Haltung und sehen seinen Glauben. Und er hat darin bestimmt in dieser Zeit eine Ausnahme gebildet. Und als er dann so rumgeguckt hat, da fällt ihm gleich die Ruth auf. Und er informiert sich so bei seinem Knecht, bei dem Aufpasser über die ganzen anderen Knechte. Und dieser Knecht, der lobt sie als fleißig und sagt, ja, die sammelt so hinter uns auf. Das darf sie ja. Und die ist richtig fleißig. Ja, die ruht sich kaum aus und die macht das alles treu. Das ist so die erste Szene, die uns beschrieben wird. Dann kommt so die zweite Szene in Vers 8 bis 16. Dass der Boas eine barmherzige Erntezusage an die Ruth gibt. Er hatte nämlich schon einiges von der Ruth gehört, ja, auch unabhängig von seinem Aufpasser, von seinem Knecht, und geht jetzt zur Ruth und erlaubt ihr, dass sie wirklich weiter hier sammeln darf. Sagt sogar, sie darf ganz dicht bei den Sammlerinnen auflesen, um möglichst noch viel zu bekommen. Und er darf auch von dem Wasser trinken, versorgt sie damit, verkümmert sich also gut um sie und verspricht ihr da einen Schutz und macht da schon viel mehr, als Gott eigentlich in seinem Gesetz verlangt. Und die Ruth, die ist da schon so ja, angerührt, dass sie vor ihm niederfällt und dann in Vers 10 fragt, warum habe ich Gunst in deinen Augen gefunden, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Du tust sowas einer Fremden? Du beachtest mich, als die eigentlich gar nicht beachtenswert ist? Warum tust du das, fragt sie. die Antwort von dem Boas, das ist jetzt so die zentrale Aussage auch von Kapitel 2. Da läuft nämlich wieder so eine parallele Handlung in Kapitel 2, die sich wieder auf einen Punkt hinzuspitzt. Und das ist diese Aussage hier von dem Boas, dann in den Versen 11 und 12. Er lobt und er segnet jetzt die Ruth, weil sie Treue an ihrer Schwiegermutter übt und weil sie unter Gottes Flügeln, unter den Flügeln des Gottes Israels jetzt Zuflucht sucht. Also Gott allein, dem wahren Gott allein vertraute und dafür sogar all ihre Sicherheiten aufgegeben hat, die sie ja in ihrem eigenen Land gehabt hätte. Dafür lobt und segnet der Boas sie. In der Geschichte von Ruth, da verkörpert sich ein Wort immer wieder und es ist das hebräische Wort Chesed. Ja, das wird so in den meisten Bibeln, in unserer deutschen Bibel mit Gnade übersetzt und kommt eigentlich im Buch Ruth nur dreimal vor. Aber dieses Thema von Chesed, von Gnade, das kommt ganz, ganz oft vor. Das begegnet uns eigentlich ständig. Man kann Gnade kann man auch übersetzen mit Treue. Ja, also dieses Chesed, das hat so wirklich eine größere Bedeutungsspannweite, Gnade oder Treue. Das ist auch das Wort, das für Gottes Bundestreue benutzt wird. Wenn er seinem Bund mit uns treu ist, dann ist es auch dieses Wort Chesed. Und das ist, was ständig im Buch Ruth vorkommt. Und Boas hatte diese Chesed, diese Gnade und Treue, diese Bundestreue hat er bei der Ruth gesehen. Sie hat ihre Bundestreue zu ihrer Schwiegermutter Naomi gezeigt, aber auch gegenüber Gott, in dessen Bund sie ja eintreten will. Sie hat den wahren Gott erkannt und will in seinen Bund eintreten, obwohl sie es als Moabiterin eigentlich gar nicht darf. Aber da ist sie treu und das erkennt der Boas. Und somit ist Ruth eigentlich so ein Gegenpart zu dem Volk Israel, zu dem Volk, das völlig untreu ist Gott gegenüber, das seinen Bund immer und immer wieder bricht, die gottlos waren, die keine Chesed zu Gott hatten. Sie steht somit im Buch Ruth für eine Heidin, und das ist auch, was Gott uns schon im Alten Testament zeigen will. Sie steht für eine Heidin, eine, die nicht zum Volk Gottes gehört, aber trotzdem ins Volk Gottes kommen darf, weil sie zu Gott kommt, seine Chesed, seine Gnade erfährt, sich darauf verlässt und dann auch selber Chesed, selber Gnade auslebt, zum Beispiel gegenüber ihrer Schwiegermutter. Und wir sehen später auch noch gegenüber anderen und natürlich auch gegenüber Gott. Für sie steht die Ruth für eine, die Gottes Gnade erlebt und danach lebt. Völlig im Gegensatz zum Volk Israel, das gottlos ist. Und diese Treue, die belohnt Gott jetzt auch mit einem großen Segen. Und das ist auch das, was er bei uns tut. Wenn wir treu ihm gegenüber sind, belohnt er es mit einem großen Segen. Letztlich ist das, was der Boas ihr erklärt. Und die Ruth, die ist von dieser Antwort so ergriffen und getröstet, weil sie wirklich zu Herzen ging. Sie arbeitet dann weiter bei dem Feld von dem Boas, bis der sie dann sogar zum Mittagessen einlädt, das er für all seine Knechte gemacht hat. Und da bekommt sie so viel, dass sie sogar das gar nicht alles schafft und sogar noch übrig lässt und mitnehmen kann. Und dann erlaubt der Boas ihr sogar, dass sie nicht hinter den Sammlerinnen auflesen muss, sondern sogar, dass sie mit den Sammlerinnen selbst auflesen darf. Direkt hinter den Schnittern her, also nicht die vergessenen Sachen, sondern sie darf die volle Ernte darf sie mitmachen und kann richtig viel sammeln. Boas geht also weit, weit übers Gesetz hinaus und erweist an Ruth seine große Chesed, seine Gnade und seine Treue an ihr. Und dann kommt noch die letzte Szene, das ist dann Vers 17 bis zum Schluss, ist die große Ernte Ruths. Sie ist nämlich sehr fleißig und bekommt deswegen eine richtig große Ernte zusammen. Und als sie das dann abends sogar noch ausgedroschen hatte, da war das ein Eva voll. Ja, können wir heute nicht mehr viel mit anfangen. Das sind ungefähr 22 Liter. Ja, also stell dir vor, vielleicht 22 Milchkartons voller Gerstenkörner. Das sind ungefähr 15 Kilo Gerste. Das ist ungefähr ein halber Monatslohn von einem Arbeiter, was sie dort an einem Tag hat sammeln können. Ja, wenn man jetzt so vielleicht eine normale Backschüssel oder sowas nimmt, die schon eine große, eigentlich die 4 Liter hat, dann sind es 5 bis 6 davon voll mit Korn. Das reicht also richtig lange. Und dann geht sie heim und bringt es ihrer Schwiegermutter und die Naomi war so erstaunt, die konnte das kaum glauben und erkennt darin zum ersten Mal wieder Gottes Chesed ihr gegenüber. Und sagt dann in Vers 20, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Ja, der Nebel der Verzweiflung, der weicht so langsam bei ihr gegenüber der Morgendämmerung eines neuen Freudentages. Und so wie Gott die Quelle ihres Leidens war, so war er jetzt auch die Quelle ihrer Freude. Und weil die Ruth jetzt die ganze Ernte über bei Boas bleiben durfte, auf dem Feld und richtig ernten durfte, da war jetzt dieses erste große Problem der Versorgung mal gelöst. Gott hat sie versorgt. Seine Gnade steckt dahinter. Aber Naomi, die hat noch mehr von Gottes Gnade erkannt. Und zwar sagt sie dann auch noch in Vers 20, dieser Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Sie sagt und oder erkennt darin Gottes Gnade, dass Boas ein Löser war. Ist uns auch nicht mehr geläufig heutzutage, natürlich, was ein Löser ist. Können wir auch wieder das dritte Buch Mose aufschlagen. Und zwar in Kapitel 25, Vers 25. Dürfen wir das lesen, was denn ein Löser damals war, was Gott da für das Volk Israel bestimmt hatte. In 3. Mose 25, Vers 25 heißt es, wenn dein Bruder verarmt oder etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Ein Löser, das war ein naher Verwandter, der einer schwachen Familie helfen konnte, beziehungsweise eigentlich sogar per Gesetz helfen musste. Ja, zum Beispiel, wenn eine Familie in Armut gefallen war und ihr Land deswegen verkaufen musste, um wieder Geld zu haben, dann sollte als Löser jemand nahes Verwandtes, sollte das wieder zurückkaufen oder auch jemanden aus der Familie vielleicht wieder freikaufen, wenn die sich für eine Zeit lang als Knechte verkaufen mussten. Oder ein Löser war auch einer, der musste die Schwagerehe eingehen. Ja, das war, wenn er selber noch nicht verheiratet war und sein Bruder gestorben ist, dann sollte er jetzt seine Schwägerin heiraten, sodass das ganze Erbe von seinem Bruder auch nicht verloren geht, seine Schwägerin auch eine Sicherheit und einen Schutz hat. Die hatte ja damals dann keine Witwenrente oder irgendwas wie heute. Und dieses erste Kind, das sie dann bekommen haben, das sollte quasi wie seinem Bruder gehören, sodass auch die Linie von dem Bruder nicht ausstirbt. So hat sich Gott wirklich da um alles gekümmert. Ein Löser, der konnte zum Beispiel aber auch einen ermordeten Verwandten rächen. All diese Dinge waren damals die Aufgabe eines
nahen Verwandten, eines Lösers. Und der Boas, das war so einer. Zu der Naomi, warum er war mit dem verstorbenen Mann von der Naomi, war er verwandt. Und deshalb konnte er jetzt eigentlich den verkauften Besitz von der Familie Naomis wieder zurückkaufen. Und wenn er jetzt sogar noch so gnädig war und guter Mann war, hat die Naomi auf einmal wieder viel Hoffnung bekommen, hat wieder viel von Gottes Chesed, von Gottes Gnade gesehen. Das sind diese drei Szenen aus Kapitel 2. Jetzt wollen wir noch in zwei kurzen Dingen anschauen, was das jetzt auch für uns, neben dem, was wir jetzt schon gehört haben, wirklich auch ganz konkret bedeutet und uns der Text auch sagen will. Und zwar zuerst mal schauen wir uns Gottes irdische Versorgung an. Wir sehen, Gott, er versorgt wirklich in allen Belangen unseres Lebens. Das sehen wir in diesem Kapitel ganz konkret. Ja, Kapitel 1 hat uns so die Hilflosigkeit von der Naomi aufgezeigt, die ohne Schutz und Sicherheit dastand und die eigentlich das einzig Richtige tut, was sie machen konnte. Sie ist nämlich wieder nach Bethlehem zurückgekehrt. An den Ort, an dem Gott Segen versprochen hat, den sie ursprünglich verlassen hatte. Jetzt ist sie aber zurückgekehrt. Damit war ja aber trotzdem eigentlich noch dieses ganze Problem da, dass sie trotzdem noch keinen Schutz und keine Sicherheit hatte, trotzdem noch arm war, nichts zu essen. Und Kapitel 2 gibt uns jetzt auf dieses existenzielle Problem die Lösung. Naomi und Ruth, die müssen nicht hungern, die müssen nicht betteln, sondern sie werden versorgt und werden sogar beschützt. Es gibt nämlich einen, der ihnen nahe steht und ihnen reichlich und gütig hilft. Somit ist das Problem der Angst und des Hungers erstmal gelöst, denn die Ruth, die darf ernten, oder wie es hier im Text heißt, sie darf sammeln. Das heißt ja immer wieder, ist euch das aufgefallen? Denn sammeln, das ist so dieses Hauptwort in Kapitel 2. Ja, wie gesagt, jedes Kapitel hat so ein Hauptwort, das ganz, ganz oft vorkommt. Und sammeln ist das Hauptwort in Kapitel 2 und ist sogar noch viel besser wie ernten. Warum? Sie musste nämlich das Getreide nicht mal schneiden mit der Sichel, wie die Schnitter, sondern sie konnte einfach nur einsammeln. Es war für sie alles vorbereitet zum Einsammeln. Und so konnte sie Gottes Segen ganz einfach mit ihren Händen einsammeln. Er sorgt für sie in den einfachen und trotzdem so wichtigen Dingen des Lebens, nämlich, dass sie zu essen hatte. Gott sorgt. Und das dürfen wir auch für uns ganz persönlich nehmen. Dann schlagt man mit mir Matthäus 6, Vers 33 auf. Was Gott uns durch das Buch Ruth auch zusichert und uns ein Versprechen gibt, aber das er ganz konkret nochmal auch uns versprochen hat. In Matthäus 6, Vers 33, als der Herr Jesus sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und mit dies alles ist vom Text vorher gemeint Essen, Trinken, Kleidung. Sag mal, unsere erstmal ganz, ganz grundlegenden Dinge, von denen wir wahrscheinlich alle genug haben, aber auch nur, weil es Gott uns schenkt. Er versorgt. Das ist eine ganz, ganz konkrete Verheißung, ja, dass wenn wir uns in erster Linie um Gottes Reich kümmern, ja, natürlich, wir müssen erstmal seine Kinder sein, zu ihm gehören und dann uns um seine Belange kümmern, dann wird er uns irdisch versorgen. Das hat er versprochen. Und das dürfen wir glauben. Die Ruth und die Naomi zum Beispiel, die haben es erfahren. Die haben es ganz konkret erfahren, in einer auswegslosen Situation Gott versorgt. Jetzt sagst du vielleicht, ja, tangiert mich nicht groß, Essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf sogar, obwohl es nicht mal hier aufgezählt ist. Das hatte ich schon immer, da hatte ich jetzt noch nie irgendwie Sorgen. Also zumindest geht es mir so. Musste noch nie hungern, hatte immer genug. Aber auch das ist wirklich von Gott geschenkt und sollten wir auch ganz konkret so sehen, was er alles schenkt. Und weißt du, ob das morgen noch gleich sein wird? Ja, ob du morgen noch deinen guten Job hast? Oder in der ganz aktuellen Situation? Ja, ich denke vielleicht so seit 2 Jahren, vielleicht noch ganz konkreter, ja, seit 2 Monaten mit dem ganzen Chaos um Corona und jetzt dem ganzen Chaos um den Ukraine-Krieg, der uns in Europa mehr tangiert wie vielleicht irgendwelche anderen Kriege auf der Welt, die ja überall toben. Aber weißt du, ob es da noch morgen oder in ein paar Wochen noch genauso sein wird? Ja, unser Sozialsystem, das fängt richtig viel auf und ist auch eine gute Sache. Aber wer weiß, wie lange das noch geht, wie lange das alles noch aushält und ob wir nicht mal diese Verheißung Jesu ganz konkret, viel, viel mehr wie heute, noch mal so in Anspruch nehmen müssen oder zumindest bewusst in Anspruch nehmen müssen, dass die uns mal noch viel, viel mehr tangieren wird wie jetzt. Und dann muss man sie kennen. Dann muss man diese Verheißung kennen. Und zum Beispiel auch, was uns im Buch Ruth gezeigt wird, wirklich wissen und glauben, Gott versorgt mich. Selbst wenn ich arm dran bin, ich soll mich erstmal um sein Reich kümmern und er schaut nach mir und versorgt mich. Warum? Wenn ich das nicht kenne, dann wird es mir so gehen oder werde ich genau das Gleiche tun, wie es die Familie von Naomi gemacht hat. In Kapitel 1, Vers 1 heißt es, es entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Sie sind weggegangen von Gottes Volk. Ja, sie haben gedacht, Gott hilft mir hier nicht mehr, woanders wird es mir besser gehen, nur nicht bei Gott. Aber wenn ich Gottes Versprechen kenne, auch wenn es mir jetzt vielleicht gar nicht so bewusst ist, wie notwendig das vielleicht mal noch sein kann, dann werde ich genau die gleichen Fehler begehen und dann werde ich vielleicht genauso gezüchtigt werden müssen, wie es der Familie von Naomi ging. Aber vielleicht kann es auch ganz konkret sein, dass du sagst, ich gehe mal irgendwo hin für den Herrn, wo es dann vielleicht sogar wirklich ja, in ein armes Land oder so ganz konkret dann wichtig werden könnte, sich auf solche Versprechen zu verlassen, dass er versorgt und zwar ganz konkret. Und deswegen mach dir da keine Sorgen, sondern vertrau auf Gott, glaube ihm und seiner Bundestreue. Egal, wo du hingehst, trachte nach seinem Reich. Er hilft. Ich weiß, wie schnell man da vielleicht auch in Sorgen oder sowas kommt, auch wenn man vielleicht im Gemeindedienst steht. Aber vertraue ihm da. Die Ruth, die hat sich da ganz bewusst unter Gottes Schutz und seine Flügel gestellt und sich auf ihn verlassen. Und hat das getan, was für sie jetzt das Wichtige war. Und für sie das war, wo sie nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit getrachtet hat. Nämlich sie hat ihrer Schwiegermutter geholfen in ihrem ganzen Leid. Hat ihrer Schwiegermutter Chesed erwiesen. Und Gott hat sie versorgt. Das ist die irdische Versorgung Gottes. Und jetzt lasst uns zum Schluss noch die geistliche Versorgung Gottes auch anschauen. Ich will nämlich zum Schluss diesen Text noch auf eine andere Ebene heben. Ja, nicht, weil ich mir die ausgedacht habe, sondern weil unser Text genau auch das sagen will. Das ist alles genau so passiert, wie wir es hier gelesen haben und will uns auch das sagen, was ich bisher gesagt habe. Aber es will uns noch mehr sagen, weil sonst ja, wird man der Gesamtaussage des ganzen Textes und auch des ganzen Alten Testaments und der ganzen Bibel nicht gerecht werden, wenn man nur bei dem Irdischen bleiben würden. Nämlich, Gott will uns geistlich versorgen. Damit will ich die irdische Versorgung Gottes nicht irgendwie schmälern, dass das nicht wichtig sei. Nee, definitiv nicht. Die ist wichtig. Ohne eine irdische Versorgung keine geistliche Versorgung, weil dann sterben wir. Aber es ist trotzdem nicht das Eigentliche und nicht das, das ewig bleibt. Der Boas, der wird ja hier als der Löser der Familie bezeichnet. Ja, also derjenige, der die Familie in ihren materiellen Dingen erlösen konnte. Jetzt schlagt mal mit mir auf Jesaja 41, Vers 14. Da wird nämlich auch von einem Löser gesprochen. Aber wie alles, was eigentlich Gott so im Volk Israel verordnet hat, ja, so materielle Dinge waren, wollte er mit diesen irdischen Dingen uns immer was Himmlisches auch zeigen. Genauso bei diesem Konzept von dem Löser. Ja, der Löser, der stand für materielle, irdische Dinge, wo er helfen sollte. Aber in Jesaja 41, Vers 14 zeigt uns Gott, was er uns damit Himmlisches zeigen will, nämlich wer der eigentliche Löser ist. Da heißt es: Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Im Hebräischen ist es genau das gleiche Wort. Erlöser oder Löser ist genau das gleiche. Ja, Gott sagt also: Ich helfe dir und ich bin dein Löser. Er ist der wahre Löser, auf den der Boas schon hindeutet, als eine menschliche Vorschattung. Und wenn wir jetzt das Jesaja-Buch weiterlesen würden, ja, dann zeigt uns Gott da, wie er denn erlöst. Dann würden wir einfach nur ein paar Verse weiterlesen und ins Kapitel 42 kommen und er zeigt uns, wie er uns aus der Sklaverei der Sünde wieder rauskauft, als der Löser. Weil auch wir sind als Sklaven verkauft unter die Sünde. Und er zeigt, wie kauft er uns da wieder als der gute Löser raus, nämlich als der geistliche Löser, als der eigentliche, der viel wichtigere Löser, nämlich durch seinen Knecht, durch Jesus Christus. Das beschreibt dann das ganze weitere Jesaja-Buch zum Beispiel. Und das ist auch das, was uns das Buch Ruth letztlich zeigen will. Es zeigt eine menschliche Geschichte, in der Gott viel von sich und seinem Reich zeigt. Der Boas, er spiegelt nämlich Christus wieder in dieser Geschichte und zeigt, dass Christus allein der wahre Löser ist, der uns wirklich freikaufen kann. Weil daraufhin, da zielt das ganze Buch Ruth ab. Diese Linie von Jesus, die wird nämlich im ganzen Buch Ruth gezeigt. Aber wahrscheinlich wurde es auch deswegen von dem David geschrieben, dieses Buch. Ja, weil es wird die Linie von Boas bis hin zu David gezeigt. Gezeigt wird, woher stammt der spätere König David ab. Und da sehen wir, oder wenn wir dann weiterblättern in der Bibel, dann sehen wir, im Neuen Testament wird dann gezeigt, Jesus stammt von diesem König David ab. Und somit wird schon eine ganze Linie gezeigt von Boas bis zu Christus, der dann wie der Boas der wahre Löser und Erlöser von uns ist, auf den der Boas ein Vorbild ist. Er schattet uns was von dem wahren Löser Jesus wieder. Das schauen wir uns noch näher in Kapitel 3 an, weil da geht es dann wirklich genau darum. Aber was hat es jetzt mit unserer geistlichen Versorgung zu tun? Wie versorgt uns Gott da geistlich? Wir dürfen auch im geistlichen Bereich, wie die Ruth, Ehren lesen. Ja, Gersten-Ehren dürfen wir lesen. Warum? Weil wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, sagte Jesus mal. Der Boas, der spiegelt den Herrn Jesus wieder. Und in der Geschichte hat der Boas ja einen Knecht. Und dieser Knecht, der macht eigentlich so alles für ihn. Der ist über die Schnitter eingesetzt. Und wenn wir das jetzt übertragen, der Boas, er steht für Christus, der uns erlöst, wie wir für die Ruth stehen, für die Heidin, die in Gottes Volk kommen darf. So hat Boas einen Knecht, der alles für den Boas tut. Und wenn das übertragen ist, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der über die anderen Knechte des Boas eingesetzt ist und der auf die aufpasst, die die Ernte abschneiden, auf die Schnitter. Das sind die Leute, die in der Gemeinde vorstehen, die geistliche Nahrung schneiden, zum Beispiel die predigen, die geistliche Bücher schreiben, solche Dinge, das sind hier diese Schnitter, ja, die alles für die Kinder Gottes bereithalten, dass sie es nur noch einsammeln müssen und geistlich versorgt sind, die geistliche Nahrung schneiden und bereitlegen, sodass dann du als eine Sammlerin, wie es hier heißt, dann nur hinterhergehen musst und Gottes Ernte, Gottes Segen einsammeln darfst, wie die Ruth. So hat sie sich Gottes Segen, den er für sie alles bereitgelegt hat, so hat sie sich diesen Segen eingesammelt und hatte eine reiche Ernte. Aber die hatte sie auch nur, weil sie dann jeden Tag wiederkam und nicht gesagt hat, ach, jetzt habe ich ja 15 Kilo, das reicht mir bestimmt 2 Monate. Nee, sie kam täglich wieder zu dem Boas und hat täglich fleißig eingesammelt, weil nach 2 Monaten, da wäre die Erntezeit weg gewesen, dann hätte sie nach 2 Monaten nichts mehr gehabt. Dieser Fleiß, den sie hier zeigt, ist eine gute christliche Tugend, wenn man es zu Gottes Ehre einsetzt. Und deswegen, komm auch du, wie die Ruth, täglich zu deinem Vater im Himmel durch Jesus Christus, um seinen Segen einzusammeln. Das ist auch, was uns dieses Kapitel hier zeigen will. Nimm das in Empfang, was er dir schenken will und was er schon bereitgelegt hat, das, was aus seinem Mund kommt. Er will es reichlich geben. Komm zu ihm und geh nicht auf irgendein anderes Feld, ja, um dass du meinst, irgendwo anders wäre es besser als bei dem Feld Gottes. Irgendwo anders sind meine Bedürfnisse besser gestillt. Nein, komm immer zu dem Feld, das gilt. Weil nur bei Christus allein ist das Leben im Überfluss. Dafür wurde er uns nahe verwandt, wurde ein Mensch, so wie wir, dass er dann auch unser Löser und Erlöser sein kann. Und er hat genug für jeden. Deswegen nimm täglich sein Wort hier. Nimm dieses Wort hier täglich. Lies es. Und sammle seine geistliche Nahrung ein. Wenn man es also nochmal so in einem Satz für uns, das ganze Kapitel so zusammenfassen, dann sehen wir, dass Ruth die Chesed, die Bundestreue, die Gnade Gottes erfahren hat, indem sie zunächst einfach mal schlicht und einfach von ihm versorgt wurde und sie Sicherheit bekommen hat. Und das verheißt er auch dir und mir, wenn wir seine Kinder sind, aber eben noch mehr. Er will noch mehr uns versprechen oder hat uns noch mehr versprochen, nämlich an geistlicher Nahrung. Und deswegen komm als ein Bettler zu ihm und sammel fleißig ein. Bei dem, der sagt, ich will die Fülle des Lebens geben. Amen. Ich bete noch. Vater, wir sind oft so schwach, deine reiche Ernte einzusammeln. Wir brauchen dich so sehr und bitten, dass du uns da hilfst. Rede du zu jedem Einzelnen und ermuntere uns, täglich vor dich zu kommen und uns in deiner Ernte zu erfreuen. Danke dir. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied und kommen dann zum Abendmahl. Das Abendmahl ist eine Art, wie wir heute Gottes Ernte uns einsammeln können. Ja? Gott zeigt uns auch im Abendmahl irdisch und geistlich, wie er uns versorgen will mit Christus als dem Brot des Lebens. Ja? Und wie er, genauso wie er es auch beruht, zuerst mal geistlich getan hat. Irdisch getan hat bei der Ruth. So zeigt uns das auch im Abendmahl ganz konkret hier mit dem Brot und dem Wein, wie er uns da irdisch versorgt und will uns dadurch aber zeigen, wie er uns geistlich, himmlisch, ewig versorgt. Macht ihr das also, wenn wir das Abendmahl nehmen, wieder neu bewusst, wie er uns in Christus reichlich versorgt. Wir sehen es und nehmen es irdisch. Und Gott will es uns dadurch zeigen, wie er es auch geistlich tut. Nämlich durch den Brot und das Wein und den Wein. Sammel da wirklich fleißig Gottes Ernte, Gottes, ja, Gottes Bundestreue ein. Für dich selber immer wieder sich das bewusst machen und in Anspruch nehmen. Christus hat sich selbst für uns gegeben, um unser Löser und Erlöser zu sein.